Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Mit den Sommermonaten beginnt auch wieder die Reisehochsaison. Während man früher vor allem im klassischen Reisebüro seine Urlaube buchte, hat sich in den letzten Jahren das Buchen mehr und mehr ins Internet verschoben. Eine Plattform, über die der ein oder andere vielleicht schon gestolpert ist, ist Home2Go. Sie waren auch schon mal Gast in unserem Podcast. Daher freue ich mich heute, nochmals mit Home2Go ein Interview führen zu dürfen. Heute mit dem Finanzvorstand, Herrn Schneider. Hallo, Herr Schneider. Schön, dass Sie heute dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Krüger.
Sehr gerne. Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, dass Ihr Unternehmen bereits zu Gast bei uns im Podcast war. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern denn trotzdem noch einmal kurz Ihr Geschäftsmodell erklären? Das ist immer gerne so ein Einstiegsszenario bzw. eine Einstiegsfrage.
Sehr gerne. Home2Go ist der weltweit größte Marktplatz für Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Wir haben da mehr als 15 Millionen Angebote weltweit. Die sind wirklich von Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Australien, können Sie überall mit uns hinreisen. Und dazu haben wir noch ein zweites Segment, das ist unser B2B-Segment, Home2Go Pro. Und dort haben wir alle Dienstleistungen um den Marktplatz drumherum für die Angebotsseite. Das sind beispielsweise Softwarelösungen, mit denen Hausbesitzer ihre Immobilien selbst verwalten können. Das sind sogenannte Channel Manager Services, mit denen bestimmte Regionen ihr Inventar über verschiedene Kanäle ausspielen können. Und auf die Art und Weise helfen wir sowohl dem Konsumenten B2C beim Marktplatz als auch dem Anbieter mit Home2Go Pro.
Also B2B wäre dann wahrscheinlich das, ich nenne es jetzt mal SaaS-enabled Markt.
Genau, da sind diese eben schon erwähnte Software, Smoobu heißt die. Das ist eine Software-as-a-Service-Angebot, wo Sie eben monatlich einen Betrag für die Nutzung der Software zahlen und einen monatlichen Betrag für jedes Objekt, das Sie damit vermarkten. Und das ist Teil von Home2Go Pro.
Jetzt ist in den vergangenen Monaten eines der Top-Themen natürlich künstliche Intelligenz gewesen. Sie hatten jetzt zuletzt Ihren Reiseassistenten Super AI Sunny vorgestellt. Was verbirgt sich dahinter? Also was muss man sich darunter vorstellen?
Na, wir nutzen ja, das ist immer wieder ein schönes Thema, weil wir nutzen ja künstliche Intelligenz schon seit vielen Jahren. Also Home2Go gibt es seit 10 Jahren und wir haben bis jetzt sozusagen der Terminus AI sich durchgesetzt hat, haben wir das Machine Learning genannt. Also wir haben schon für viele interne Zwecke beispielsweise, wenn man diese 15 Millionen Angebote, die muss man ja permanent aktuell halten, die Bilder immer wieder anschauen. Da haben wir schon lange Machine Learning zugenutzt. Wir nutzen das jetzt auch sozusagen auf der Konsumentenbasis. Das heißt, das ist zum einen innerhalb unserer App die Möglichkeit, dass Sie die künstliche Intelligenz nutzen, um sehr schnell etwas buchen zu können, wo Sie einfach eintippen, ich will 2 Wochen nach Kroatien, erste Wasserlinie. Und dann bekommen Sie da die entsprechenden Informationen. Und was wir jetzt gerade bekannt gegeben haben, war dieser Chatbot Sunny. Den haben wir bis jetzt schon für unsere Service-Dienstleistung, also Kundenbeziehungen und so weiter, wenn da Fragen sind. Und den haben wir jetzt nochmal weiterentwickelt, sodass es jetzt auch sehr leicht ist, den zu nutzen, um darüber Fragen zu stellen.
Gibt es denn da, ich sage jetzt mal, Pläne, wie in Zukunft, ich sage es mal, noch mehr KI eingesetzt werden kann? Könnten Sie sich da was vorstellen?
Permanente Weiterentwicklung, die wir da haben und wo es auf eine permanente Verbesserung ist. Da jetzt wieder ein Beispiel aus der internen Sicht. Wenn Sie beispielsweise Software entwickeln, haben Sie meistens einen Senior-Entwickler und einen Junior. Und da hilft uns beispielsweise künstliche Intelligenz, dass ein Großteil der Standardtätigkeit von der KI gemacht werden kann. Das heißt, Sie brauchen dafür keinen Junior-Entwickler. Das ist zum einen eine nicht so schöne Aufgabe für viele und zum anderen ist es natürlich auch ein ganz erheblicher Kostenfaktor, der damit einhergeht. Und auf der kundenbasierenden Seite ist es eben das, dass wir permanent mehr Features dazu ergänzen. Ist interessanterweise schon von unseren Wettbewerbern das, was wir bis jetzt haben. Wir waren ja im letzten Jahr einer der ersten, der da ein Produkt auch draußen hatten, sehr, sehr positiv aufgenommen worden, die uns da auch gratuliert haben im Sinne von, naja, da habt ihr aber wirklich was Tolles geschaffen und das mit sehr kleinem finanziellen Einsatz. Also wir nutzen ja immer nur, ich sag mal, öffentlich verfügbare KI und Large Language Modelle und passen die dann auf unsere Anforderungen an. Und auf die Art und Weise können wir sehr schnell sein, sehr kostengünstig sein und haben trotzdem ein gutes Produkt draußen.
Während der Corona-Pandemie boomte ja die Nachfrage gerade nach Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Spüren Sie hier mittlerweile eine Normalisierung?
Ja und nein. Also ja, im Sinne von, man hat nicht mehr diese sehr, sehr starken Boom-Zahlen, wie man eben in Corona-Zeiten hatte. Was wir aber auch einfach sehen, ist, dass durch Corona so viele Leute, die vorher Ferienwohnung, Ferienhaus gar nicht als Option betrachtet haben, auf einmal festgestellt haben, dass es zu ihren Wünschen und zu ihren Anforderungen sehr, sehr gut passt. Also klassisches Beispiel ist die Familie mit kleinen Kindern. Die haben sie entweder in einem Hotelzimmer oder vielleicht in zwei Hotelzimmern. Wenn sie in zwei sind, ist es schon wieder eine Kostenfrage. Wenn sie in einem sind, dann je nachdem, wie klein die Kinder sind, müssen sie das Licht ausmachen. Das ist so ein Fall, die haben festgestellt, es ist dann doch viel, viel einfacher. Ein zweiter Use-Fall ist, dass die Leute festgestellt haben, in so einem Ferienhaus habe ich ja nochmal ein extra Zimmer und wenn ich da eine schnelle Internetleitung habe, dann kann man auch durchaus nochmal eine Woche länger hinten dran hängen. Die Familie hat dann sozusagen 3 Wochen Urlaub und vielleicht die Mutter arbeitet die erste Woche und der Vater kümmert sich um die Kinder und in der dritten Woche ist es genau umgekehrt. Und diese Art von Modellen, die werden weiter fortgeführt und das treibt natürlich auch weiterhin das Wachstum. Was man aber auch sieht, und ich weiß es aus eigener Erfahrung mit meiner Familie, man fährt mal in ein Ferienhaus und fährt mal wieder in ein Hotel, je nachdem, wo man hinfährt und auch wie lange man bleibt, weil für 2, 3 Wochen finden wir immer ein Ferienhaus die bessere Alternative. Für 3 Tage ist ein Hotel dann doch meistens die praktischere Alternative. Und dafür haben wir ja auch unser Kurzurlaub, kurz mal weg, Geschäft in diesem Jahr dazu bekommen, um eben auch ganz bewusst diese Kurzurlaube abzudecken.
Was sind denn so die Reisetrends für 2024?
Die Reisetrends für 2024 weichen nicht so stark ab von denen, die sie auch in den letzten Jahren haben. Also diese Normalisierung, die im letzten Jahr eigentlich schon da war, die setzt sich auch in diesem Jahr fort. Bin sehr gespannt, wie sich jetzt das eine oder andere, also es gab ja beispielsweise im letzten Jahr so Boomregionen wie Ägypten, Türkei. Da muss man mal sehen, ob die sich jetzt so fortsetzen, sei es aus geostrategischen Überlegungen. Ist ja da unten im Nahen Osten leider nicht so angenehm. Die Türkei war im letzten Jahr noch sehr, sehr günstig. Die ist dieses Jahr sehr teuer geworden. Das muss man mal sehen. Und die klassischen Regionen wie Ostsee, Kroatien, Italien, die, ich sag mal, im letzten Jahr vielleicht ein bisschen die Preisschraube überdreht haben, sind dieses Jahr wieder flexibler, also dass sie dann teilweise 6 Nächte zahlen, 7 Nächte bleiben können und auf die Art und Weise gleicht sich das eigentlich alles recht gut aus.
Man hat mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass es ja, also das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es einige Anbieter für Ferienwohnungen und Co. gibt. Wie gehen Sie mit der Konkurrenz um?
Wir haben ja bei uns die besondere Situation, dass man ja, wir nennen ja unseren Wettbewerb ganz bewusst Partner, weil die sind auf der einen Seite unsere Zulieferer, das heißt, wir zeigen deren Inventar bei uns auf dem Marktplatz. Andererseits sind wir Zulieferer auch zu denen, also schon erwähnte Software. Wir helfen den Hausbesitzern mit der Nutzung der Software ihr Inventar, ihr Haus, ihre Wohnung, wiederum bei einer Booking, einer Airbnb, einer Expedia, einzusetzen. So, und eine Booking, eine Expedia, eine Interhome, eine Novasol und so weiter sind wiederum bei uns auf dem Marktplatz. Dementsprechend sind wir einerseits Wettbewerber, wenn es darum geht, den Reisenden möglichst kosteneffizient auf die eigene Plattform zu bekommen. Andererseits arbeiten wir auch wieder zusammen. Deswegen diese englischen Begriffe, aber die Frenemy-Beziehung, also aus Friend und Enemy, passt da eigentlich sehr, sehr gut. Und ein anderer wesentlicher Punkt ist auch nochmal, es gibt bei uns in der Branche sehr wenig Exklusivität. Das heißt, sie haben die allermeisten Objekte von mehreren Quellen. Also es kann sein, sie haben das direkt vom Hausbesitzer, sie haben das von dem Verwalter, von einem Booking, von einem Expedia. Das heißt, jetzt schon mal vier Quellen. Auch da hilft uns natürlich künstliche Intelligenz schon seit vielen Jahren sicherzustellen, dass man dieses Objekt dann auch nur einmal dem Reisenden zeigt.
Und wie wichtig sind für Ihr Geschäft Übernahmen?
Wir haben ja einige Übernahmen gemacht. Und insoweit, für uns ist immer wichtig, wenn wir Übernahmen machen, das müssen profitable, wachsende Unternehmen sein. Also wir wollen, dass es zum einen auf das Wachstum von Home2Go einzahlt, zum zweiten auch auf die Profitabilität einzahlt. Und dann muss es passen, sei es, dass es eine regionale Weiterentwicklung ist, sei es, dass es eine Produktweiterentwicklung ist, sei es, dass es eine Technologieweiterentwicklung ist. Und wenn das passt, dann sind sozusagen die Voraussetzungen geschafft, dass man dort sich das anschaut. Und wir haben ja extra einen Kollegen auch seit letztem Jahr, der sich nur um das Thema Akquisitionen kümmert. Und da kommen immer wieder interessante Möglichkeiten zusammen. Und da muss man eben sehen, ob man sozusagen sich über Preis einig wird, über Konditionen einig wird und so weiter. Aber es ist ein Thema, was wir durchaus anschauen.
Gibt es da im Moment konkrete Pläne?
Sie wissen, wie es ist. Wenn Sie konkret wären, dürfte ich nicht drüber reden, weil ansonsten wäre das wahrscheinlich ein Thema mit der Offenlegung. Aber was ich sagen kann und was wir ja auch bei unserem letzten Earnings Call gesagt haben, wir gucken uns verschiedenste Themen an. Die sind in verschiedensten Stadien von ersten Gesprächen bis zu weiterführenden Gesprächen und so. Und wenn sich da was Konkretes ergibt, dann werden wir natürlich auch zu gegebener Zeit informieren.
Gibt es denn auch noch Märkte, die für Sie, also ich sage jetzt mal Regionen, die für Sie interessant sind, wo Sie sich vorstellen könnten, noch das Angebot zu erweitern? Oder gibt es Regionen, die noch nicht so vertreten sind?
Wir führen ja unser Geschäft in 3 beziehungsweise 4 Regionen. Größte Region, unser Heimatmarkt Dach. Zweitgrößte Region, das restliche Europa. Drittgrößter Markt Nordamerika, hauptsächlich USA. Und dann haben wir eben deswegen 3 oder 4. Alles andere kommt dann in die restliche Welt rein. Das ist ein bisschen Brasilien, ein bisschen Australien hauptsächlich. Von daher unser Inventar, unser Angebot, das ist global verfügbar. Aber da, wo die Reisenden herkommen, ist es hauptsächlich Europa und Nordamerika. Und grundsätzlich wollen wir uns aber auf diese Märkte weiterhin fokussieren, weil wir da noch so viel Potenzial sehen, insbesondere im restlichen Europa und Nordamerika, um dort weiter zu wachsen. Aber am Ende, wie vorhin schon mal erwähnt, die Akquisition von Kurzurlaub kurz mal weg, das war eine Akquisition im Dachmarkt. Aber es hat einfach gut gepasst. Warum haben wir die Akquisition gemacht? Weil die uns neben der Profitabilität, neben dem Wachstum auch eine Möglichkeit gegeben hat, die Bestandskunden nicht nur für die Hauptreisezeit, für den Haupturlaub, meistens im Sommer, zu bespielen, sondern auch eben in der Nebensaison. Im Frühjahr, im Herbst, wo man eben, wie jetzt gerade, wenn die ganzen Feiertage im Mai sind, dass man ein langes Wochenende macht. Und auf die Art und Weise können wir wiederum die Bestandskunden enger an uns binden. Und das ist einer der wesentlichen Treiber, wie wir auch die Profitabilität erhöht haben, indem wir eben mehr Buchungen von Bestandskunden erreicht haben. Und diese Buchungen kosten uns im Schnitt eben 89% weniger, weil wir uns dort die, ja, Airbnb hat es mal so schön Google Tags genannt, hauptsächlich da die Akquisitionskosten sparen. Und ob das jetzt Google, Bing oder Facebook ist, sei mal dahingestellt, aber da ist schon ein ganz, ganz großer Hebel für uns drin.
Dann kommen wir jetzt mal auf die Unternehmenszahlen zu sprechen. Wie verliefen die ersten 3 Monate des laufenden Jahres aus Ihrer Sicht?
Die ersten 3 Monate des Jahres 24 liefen für uns sehr, sehr gut. Wir haben da nochmal sehr stark unsere Buchungen erhöht. Wir konnten noch viel stärker unsere IFRS-Umsätze erhöhen. Das war natürlich zum einen, man muss wissen, der allergrößte Teil unserer IFRS-Umsätze wird realisiert, wenn der Reisende reist. Wenn gebucht wird, also klassischer Fall, es wird im Januar gebucht und im August gereist, dann würden wir im Januar den Umsatz, also der Reisende bucht für 1.000 €, wir haben eine Marge von, sagen wir mal, 10%, dann würden wir im Januar 100 € als Buchungsumsatz ausweisen und im August, wenn tatsächlich gereist wird, 100 € als IFRS-Umsatz. Dadurch, dass dieses Jahr Ostern schon relativ früh war, hatten wir im März schon relativ viele Check-ins, die im letzten Jahr in 24 waren. Dementsprechend hatten wir da ein sehr, sehr hohes Wachstum von über 80% gehabt. Das relativiert sich so ein bisschen, wenn man sich jetzt sozusagen dann den April anschaut. weil da war dann das sozusagen im letzten Jahr Ostern, dieses Jahr nicht. Aber selbst wenn ich April Year to Date anschaue, sind wir sehr, sehr stark gewachsen. Und das wirkt sich natürlich auch gleich wieder an der Profitabilität aus, die wir auch um 15 Punkte da verbessern konnten. Auch da traditionell, Q1 ist für uns immer ein tiefrotes Quartal, weil wir dort die ganzen Aufwendungen für Marketing haben. Also es ist immer wieder faszinierend, wenn Leute sich nur unser Q1 anschauen, dann sagen sie, aus dem Unternehmen wird nie was werden. Und genauso gibt es Leute, die sich nur unser drittes Quartal anschauen und dann ganz begeistert sind. Man muss das immer, immer, immer zusammen sehen. Was man aber dieses Jahr sehr schön sehen konnte, war, dass wir mit der Home-to-Go-Pro-Segment, das war schon jetzt im ersten Quartal profitabel gewesen. Da haben wir 1 Million bereinigtes EBITDA ausweisen können, weil dieses Geschäft einfach stabiler ist. Also da sieht man wieder diesen Vorteil von den Softwareumsätzen, die eben jeden Monat stabil reinlaufen. Und das ist von Investoren auch sehr positiv aufgenommen worden, weil sie jetzt sagen, na, da sieht man ja, dass allein in diesem Pro-Geschäft, was jetzt nur mal ein Drittel vom IFRS-Umsatz ausgemacht hat, aber da gab es schon den einen oder anderen Investor, der gesagt hat, naja, da habt ihr ja eigentlich mit dem Bereich ja schon 2 Drittel eures Wertes erklärt. Ne? Und ja, das ist genau die Art von Sicht, wo wir erwarten, dass die sich auch noch weiter durchsetzen wird.
Was sind Ihre Aussichten für 2024?
Wir haben ja eine offizielle Guidance, dass wir sagen, wir wollen die Buchungsumsätze um 30% wachsen lassen, IFRS-Umsätze um 35%, das EBITDA sogar um 400%. Aber das ist natürlich, weil wir letztes Jahr den Break-Even geschafft haben. Da wachsen wir von 1,8 auf größer 10 Millionen. Und diese Guidance haben wir auch nochmal jetzt bestätigt. Und da fühle ich mich auch weiterhin sehr, sehr komfortabel. Also da kann ich sehr, sehr gut schlafen. Da kamen auch Fragen auf im Sinne von, ja, wenn ihr so ein gutes erstes Quartal hattet, warum nimmt ihr die Guidance nicht hoch? Aber muss man auch wiederum sagen, das haben wir im letzten Jahr gesehen, da war das Last-Minute-Geschäft im Sommer nicht so, wie wir das uns vorgestellt hatten. Und dementsprechend sagen wir jetzt lieber mal vorsichtiger. Und wenn wir sehen, das Jahr geht weiterhin so gut weiter und Stand jetzt gibt es keinen Grund daran zu zweifeln. Dann werden wir das auch irgendwann mal anpassen, aber jetzt erstmal abliefern und dann
Ja,
weitersehen.
wir haben ja noch ein paar Monate, also wer weiß, vielleicht mit einem Halbjahresbericht. Man wird sehen. Was sind denn Ihre Mittelfristziele?
Na gut, wir wollen ja weiterhin diese Wachstumsrate, die wir da jetzt auch haben, das ist ja so eine Wachstumsrate, die wir auch grundsätzlich anstreben und nicht immer so ein Bild vor Augen führen, wenn man sich anschaut, wir machen mit 100 Millionen Konsumenten in Deutschland 50% unserer Umsätze. Wir machen mit 400 Millionen Konsumenten im restlichen Europa 25% der Umsätze und mit 400 Konsumenten in Nordamerika 25% der Umsätze. Das heißt, wenn wir dieses restliche Europa und Nordamerika auf ein Niveau bekommen, wo wir eben in DACH schon sind, und wir sehen es bei vielen Punkten, sei es On-Site, es ist immer wieder die gleiche Entwicklung. Europa ist jetzt da, wo DACH vor 3 Jahren war. Nordamerika ist jetzt da, wo Europa vor 3 Jahren war. Und das ist so der Effekt, wo wir auch hinkommen wollen, dass diese Bereiche mal mindestens so groß sind, wie jetzt schon DACH ist. Und zum Zweiten wollen wir natürlich die Profitabilität auch weiter steigern. Und einer der wesentlichen Treiber dafür ist eben diese Erhöhung der Bestandskunden, der Wiederholungsbucher, weil wir damit so viel sparen können. Der dritte Effekt ist, dass wir, na, jetzt ist mir der dritte Effekt gerade nicht gerade entfallen, wird mir bestimmt gleich wieder einfallen.
Sonst lassen wir ihn weg, dann nehmen wir nur zwei. Ist auch in Ordnung. Gut, was dann natürlich, wenn Sie das ansprechen, immer weiter die Profitabilität auch erhöhen. Die nächste Frage liegt dann wahrscheinlich nahe, wie sieht es in Zukunft mit einer Dividende aus?
Gut, dass Sie es ansprechen. Es ist mir der dritte Effekt auch wieder eingefallen. Was ich sagen wollte, war auch eine Frage, die wir häufig von Investoren bekommen. Ja, so bereinigtes EBITDA. Man kennt ja die schönen Bilder mit der vollen Pfanne und der leeren Pfanne und so weiter oder mit Jennifer Aniston und Iggy Pop. Aber wir reporten auch Free Cashflow. Und was ja nochmal wichtig ist zu verstehen, wir haben ungefähr zwischen 10 und 15 Millionen Euro Differenz zwischen dem bereinigten EBITDA und dem Free Cashflow. Wo kommt das her? Das ist zum einen die Thematik, dass wir kapitalisierte R&D-Leistung haben, also eigenentwickelte Software, die wir kapitalisieren müssen. und zum anderen Sondereffekte. Und daher kommt so dieser Schwung her, je nachdem, wie viele Sondereffekte hat. Das heißt, wir kommen mit dem EBITDA von größer 10 Millionen dieses Jahr schon relativ nah an den Free Cashflow Break-Even. Den haben wir noch nicht offiziell als Ziel ausgegeben, haben aber auch gesagt, wenn wir irgendwo sehen, dass wir da relativ nahe kommen, dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Wenn wir sehen, wir haben noch gute Gelegenheiten, beispielsweise günstige Buchungen im vierten Quartal zu holen, dann ist es eher das offizielle Ziel in 2025. Damit einhergehend glaube ich, dass wir erstmal weiter das Geschäft entwickeln und auch den Free Cashflow, den wir dann verdienen wollen, eher in die Weiterentwicklung. Also ich sehe uns so schnell noch nicht als Dividendentitel, aber wir haben ja zumindest schon mal ein Buyback-Programm, was ja auch eine Art von Dividende ist.
Definitiv. Es klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Dann darf ich Ihnen an dieser Stelle weiterhin alles Gute wünschen. Und vielen Dank für das interessante Gespräch.
Vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sehr gerne. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund.